Herzlich willkommen, ihr Lieben, heute zu einer ganz besonderen Folge. Einerseits, weil ich alleine heute am Bildungsbuffet bin, das heißt ich wieder Dominik, ohne Vanessa. Ja, lange ist das her, aber wir hatten schon mal eine Folge, aber dafür mit einem ganz tollen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und ich darf sie kurz einführen. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, Eva, das ist für mich heute Premiere in der Hinsicht, weil du etwas verkörperst als Lehrkraft, mit dem ich wirklich gar keine Berührungspunkte habe. Und das ist ein Leben im Ausland, noch dazu auch in einer Schule sozusagen arbeitend im Ausland. Und es ist ganz toll, dass du das heute mit uns machst. Und vielleicht kannst du dich einmal kurz sozusagen unseren HörerInnen vorstellen, wer du bist, woher du kommst und ja, warum du jetzt da bist, wo du bist.
Hi, ich bin Eva, ich bin 32 Jahre alt. Ich lebe seit mittlerweile 4 Jahren in Argentinien, genauer gesagt in Buenos Aires, und arbeite an einer deutschen Schule im Ausland, an einer deutschen Auslandsschule. Ich habe jahrelang Leistungssport betrieben und bin dann im Anschluss, nachdem ich meinen Partner durch den Sport kennenlernen durfte, nach Argentinien gezogen und ja, bin seitdem hier und freue mich, euch ein bisschen teilhaben können lassen zu können in meinem Leben.
Ja, das tust du auch schon tatsächlich sehr aktiv auf Social Media und wir haben auch kurz drüber gesprochen, ne? Also vieles dreht sich ja auch in deinem Profil um dein Leben einfach erstmal grundsätzlich dort in Argentinien, aber eben auch um deine Arbeit in der Schule. Und wir hatten kurz vor der Folge drüber gesprochen, was für mich ja auch nochmal eine interessante Info war. Du bist ja ursprünglich gar nicht sozusagen in der Grundschule groß geworden, rein vom Studium her, sondern auch dahin gegangen. Und wie kam es dazu am Ende?
Also bei mir kam es so, dass ich durch den Leistungssport immer beides im Blick haben musste und dann auch natürlich die Stundenanzahl erstmal reduzieren musste, während ich mich auf Olympia vorbereitet habe. Und das war 2019 bis 2020 und deshalb bin ich nach dem REF an eine Grundschule gegangen, wo sie Vertretungen gebraucht haben. Und ich fand die Grundschule auch immer super interessant als ja, Schulwesen, konnte es damals aber nicht studieren, weil ich unbedingt Spanisch studieren wollte. Also meine Leidenschaft ist natürlich auch die Sprache, das Spanische.
Okay.
Mittlerweile nicht nur Spanisch, Englisch, sondern auch Deutsch.
Das heißt, du bist für alle drei Fächer an deiner Schule?
Mittlerweile gerade nur für Spanisch und Deutsch, weil Englisch ist abgedeckt. Aber primär jetzt vor allem das Deutsche, weil es hier natürlich in Argentinien nicht Deutschlehrkräfte wie Sand am Meer gibt. Und dann unterrichte ich aber auch Spanisch weiterhin. Und das mache ich für die Kinder, für die SchülerInnen, für die Großen, die aus Deutschland kommen oder aus anderen Ländern und eben für einen bestimmten Zeitraum hier an der Schule sind. Das sind diese Expat-Kinder, die entsandten. Und die müssen ganz schnell integriert werden. Und ich als Spanischlehrkraft darf das eben übernehmen. Das macht sehr viel Spaß. Das ist eine große Freude.
Also generell muss ich ja sagen, ich glaube, alles, was du heute sagen musst, ist für mich einfach interessant, weil das so eine Welt ist, in die ich heute selber erstmal eintauchen darf. Und auch durch dein Profil, was ich ja vor über einem Jahr schon sozusagen gefunden habe. Und seitdem sind wir auch immer wieder im Gespräch gewesen. Verfolge einfach, weil das für mich halt viele Perspektiven bringt, die man ja auch gar nicht so leicht greifen kann, wenn man selber nicht da drin steckt. Und ja, deswegen vielleicht mal so ein bisschen, gerade auch, weil ich das als Ausgangspunkt so ein bisschen interessant finde, man kommt ja nicht einfach so dahin. Also aus Freundeskreisen weiß ich einfach, dass dieser Bewerbungspress teilweise in manchen Ländern sehr zäh ist, also man auch mit viel Ablehnungen etc. rechnen muss, abhängig davon, wo man hin möchte. Und daher wäre vielleicht erstmal so interessant, um da mal ein bisschen einzusteigen, wie ist es denn überhaupt zur Bewerbung gekommen und was war für dich dahingehend so ein besonders, also wie lief dieser Prozess und ist es am Ende das Land geworden, was du wolltest? Gab es Herausforderungen? Wie bist du dahin gekommen, wo du bist?
Ich habe ja vorhin erwähnt, dass mein Partner Argentinier ist und wir sind jetzt mittlerweile seit gut 10 Jahren zusammen, was unglaublich ist, wie die Zeit verfliegt. Und wir haben uns eben über den Sport kennengelernt und für mich war schon immer klar, dass ich ins Ausland möchte. Also das stand schon vorher fest. Dadurch, dass ich Spanisch und Englisch studiert habe, war das auch ganz klar, dass es immer mal wieder weggeht. Aber dadurch, dass er dann natürlich in mein Leben kam, musste sich einer entscheiden, beziehungsweise mussten wir uns beide entscheiden, wer den Weg geht und oder wer den Schritt wagt. Und dann mit Ende der Olympia-Qualifikation, die wir nicht geschafft haben, also wir haben uns damals nicht qualifiziert, 2020, stand für mich fest, ich möchte gerne einen Cut machen, ich möchte gerne diesen Weg und diesen Schritt gehen. Und dann hatte ich mich über die Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen beworben, aber eben auch direkt an der Schule. Das sind zwei verschiedene Verfahren, kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Aber es ging bei mir dann gut aus, weil ich mich eben direkt bei der Schule beworben habe und die haben eine Stelle offen gehabt und haben auch dann sehr schnell zugesagt. Das Einzige war, dass ich da nicht direkt einreisen konnte. Und ja, das war so der Punkt, es war so ein bisschen so ein Tiefpunkt, weil ich natürlich den Cut sehr schnell machen wollte. Mhm. Und das ging nicht aufgrund der Pandemie. Da saß ich dann erstmal noch ein halbes Jahr fest in Deutschland und aufgepackten Koffern, wortwörtlich. Also ich hatte alles fertig, um auszuwandern und musste warten bis Januar 2021.
Wahnsinn. Okay. Das heißt, so lange dann noch ausgehalten, bis es dann praktisch wirklich rüberging.
Ja, genau. Also ich bin dann auch tatsächlich nochmal nach Hause gezogen zu meiner Mama. Das war auch nochmal eine Umstellung und gleichzeitig eine sehr schöne Erfahrung, nochmal 4 sehr intensive Monate mit ihr zu haben und dann von dort aus, dann ins Ausland.
Das heißt, du hast ja aber auch einen relativ besonderen Weg durch das Lehramtsstudium gehabt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber das war ja jetzt Fernstudium oder bist du trotzdem Präsenz gewesen, trotz dieser Wettkampfsituation? Nee.
Ich hatte immer Präsenz, war auch nicht so leicht. Also okay. Ich bin, wie gesagt, ich bin in Kempten im Allgäu groß geworden, bin dann mit 18 nach Würzburg gezogen und habe dort an der Uni in Würzburg studiert und habe es ganz normal durchgezogen in Präsenz. Und das sind natürlich immer mit dem Training nebenbei. Also es war jetzt nicht das typische Studentinnenleben, so wie man sich das vorstellt, mit viel Ausgehen, sondern es war dann ziemlich schnell schon sehr diszipliniert und mit viel Stunden verbunden, die eben nicht in Bars verbracht wurden, sondern halt in den Trainingshallen. Was nicht immer leicht war und gleichzeitig möchte ich es nicht missen, weil mir natürlich das auch die Reisen ermöglicht hat und ganz viel anderes.
Ja, das ist ja auch was, was du in deinem Profil schreibst, ne? Also du sagst ja selber, ob du es nochmal machen würdest, ja. Also es war die Erfahrungen trotzdem wert, sowohl in diesem Sport zu sein, als auch einfach alles, was dich bis jetzt dahin gebracht hat, wo du bist halt. Ich finde, das spürt man auch in deinen Videos, die du halt wahrnimmst einfach, dass das, was du da machst, dass du das gerne machst. Und deswegen finde ich das auch so interessant, weil erst dadurch, glaube ich, kann man bei Leuten das auch entfachen, dass das durchaus eine interessante Erfahrung sein kann. Und das sage ich als jemand, der es halt nicht gemacht hat und sich immer fragt, möchte ich es nochmal wiederholen, möchte ich es nochmal machen? Und was war für dich, du meinst jetzt selber schon, es gibt so unterschiedliche Wege praktisch, dich zu bewerben. Was war deiner am Ende? Musstest du dich dafür irgendwas entscheiden? Oder?
Ja, also dann habe ich mich als BPLK beworben. Das ist eine Möglichkeit über die Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen. Es gibt die ADLK, es gibt die BPLK. Mhm. Das sind Möglichkeiten, ADLK, wenn man verbeamtet ist, dass man sich dann über das Ministerium beziehungsweise über das Schulamt und so weiter, muss man sich freistellen lassen. Das ist ein sehr komplizierter Schritt. Das ist mit viel Vorbereitung verbunden, ist natürlich aber auch gleichzeitig sehr sicher. Also wenn man im Beamtenwesen drin ist, dann hat man natürlich seine Sicherheit und wird da sehr unterstützt und bedarf einer langfristigen Planung oder einer längeren, aber hat bestimmte Vorteile. BPLK kann man auch direkt nach dem REF machen, da muss man nicht verbeamtet für sein. Da kann man sich drauf bewerben. Das ist super interessant für viele, die jetzt gerade mit dem REF fertig werden. Man muss es aber auch länger vorher machen. Also man muss mindestens ein halbes Jahr vorher sich bewerben. Und dann gibt es die Ortslehrkräfte. Und das ist das, was ich bin. Ich habe mich letztendlich für den Weg entschieden, weil man da den Ort selber bestimmt. Also man bewirbt sich dann direkt vor Ort an den Schulen. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten, ob man Zuschuss aus Deutschland erhält von den Schulen. Es kommt auch aufs Land drauf an. Manche Länder bezahlen von sich aus schon unglaublich gut. Also es gibt immer so Länder, die da ja bekannt für sind, dass sie sehr gut bezahlen, zum Beispiel Singapur wohl. Weiß aber auch nicht, ob das so aktuell ist. Ja. Aber es gibt auch Länder, die es nicht sind. Und das, genau, da gibt es dann bestimmte Zuschüsse von Deutschland. Und ja, hat aber den Vorteil, dass man direkt vor Ort dann sich an seiner Traumschule in Anführungszeichen bewerben kann. Und das habe ich gemacht, weil bei mir feststand, ich möchte auf jeden Fall nach Argentinien, auf jeden Fall nach Buenos Aires, also auch nicht irgendwie in eine andere Schule in Argentinien, was es ja auch gibt. Und ich wurde tatsächlich, das ist ganz lustig, wurde ich auch als von der BPLK beziehungsweise von der ZFA, Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen, wurde ich eingeladen für diese BPLK-Stelle zum Vorgespräch.
Okay.
Und habe es dann aber abgesagt, weil ich in dem Moment dann schon die Ortslehrkraftstelle hatte. Und manche würden sagen, das war nicht geschickt, weil aufgrund von Finanzierungsgründen. Und gleichzeitig war es für mich der einzig richtige Weg, weil ich in dem Moment natürlich auch an mein Privatleben, an meine Beziehung gedacht habe. Und bei der BPLK und der ADLK kann man eben hingeschickt werden. Nicht, wo sie wollen, aber man kann es ein bisschen einschränken nach Kontinent. Okay. Und dann hätte es jetzt aber auch zum Beispiel nach Bogota gehen können oder in eine andere südamerikanische Stadt.
Das hätte das auch dazu führen können, dass du zum Beispiel zurückgezogen wirst, also dass du dann praktisch zurückgehen musst, oder ist das dort trotzdem dir überlassen, wie lange du bleibst?
Nee, also das ist befristet sozusagen deinen Auslandsaufenthalt und nach bestimmten Jahren kannst du zurückgehen oder musst du zurückgehen. Aber du kannst es verlängern. Also da muss man nochmal online nachlesen, aber es sind immer so diese 3 Jahre, die kann man auf 6 verlängern ungefähr. Ne? Es kann auch von 3 auf 5. Es kommt ganz drauf an, welche Stelle du intus hast. Mhm. Und irgendwann geht es aber zurück nach Deutschland, weil natürlich das deutsche Schulwesen auch dich als Lehrkraft dann wieder einfordert. Ja.
Und tatsächlich auch gerade braucht, deswegen sowieso spannend, inwiefern das gerade ermöglicht wird und auch nicht. Ne? Also okay, das heißt aber, du bist praktisch über Eigeninitiative ja an deine Schule gekommen. Du hast dich bewusst eher für eine Schule in einer Stadtregion entschieden, sag ich mal. Ne? Also,
geht so. Also okay. Die Schule, in der ich bin, die ist tatsächlich ein bisschen außerhalb. Mhm. Es ist die größte Schule mit einer, die hier noch in der Stadt ist, deutsche Schule, die Buenos Aires zu bieten hat. Und die ist ein bisschen außerhalb, was natürlich dann zur Konsequenz hat, dass natürlich auch die bestimmte Familien dann zu der Schule gehen und nicht die Familien nur aus der Stadt, sondern eben auch Personen, die oder Familien, die etwas außerhalb leben.
Okay, das wäre nämlich, glaube ich, nochmal interessant, weil auch da, muss ich sagen, kursierten, glaube ich, bei mir zumindest im Ref einfach schon so Mythen darüber, wie das am Ende aussieht, weil es gibt ja auch so diese Passschulen und sowas, also so, ne, einfach diese Schulen, wie stellt man sich diesen Schultypus vor, wo du jetzt bist? Du bist an der Grundschule, sind da trotzdem einheimische Kinder mit? Sind das nur Kinder von, weiß ich nicht, Deutschen, die da schon länger leben? Oder wie sieht eure Schule so aus als Typ?
Also ich bin nicht nur an der Grundschule, ich bin tatsächlich, arbeite ich auch an der Sekundarstufe, Sekundarschule.
Also wie eine Gesamtschule bei uns wahrscheinlich so ein bisschen.
Genau, also ja. Es ist bei uns, unsere Schule besteht aus einem Kindergarten, aus der Grundschule und aus der Sekundarstufe.
An einem Standort?
An einem Standort, die ist riesig.
Also okay.
Es ist wirklich ist eine enorm große Schule und wir sind auch über eine Straße hinweg mit so einer Brücke verbunden. Es ist eine Privatschule, das ist ganz klar. Es ist, beziehungsweise ganz klar, aber man muss Argentinien ein bisschen kennen, um zu verstehen, wie das Schulsystem funktioniert. Und hier gibt es eben sehr viele Privatschulen und auch viele öffentliche Schulen. Aber der Unterschied ist enorm. Das ist leider der Fall und ich würde es gerne ändern und möchte dafür in Zukunft auch auf jeden Fall noch mehr in die öffentlichen Schulen reingucken und versuchen, da auch was anzugehen. Aber es ist eine Privatschule, die ja viele Kinder aus Argentinien hat. Früher waren es wohl, ich war noch nicht zu der Zeit an der Schule, waren es noch mehr Kinder aus Deutschland mit vielen Familien, die eben entsandt wurden oder für bestimmte Firmen gearbeitet haben und eine Zeit lang hier in Argentinien waren. Das ging jetzt ein bisschen zurück, auch natürlich aufgrund der Politik in Argentinien, die ja so ein bisschen ja eingeschlossener war. Das ändert sich jetzt auch wieder. Also Argentinien ist ein Land, was immer im Wandel ist. Und genau, und deshalb steht's und fällt's mit den Firmen und wie viele Familien wir letztendlich aus Deutschland haben. Wir haben aber auch ein paar Familien, die nicht aus Deutschland sind, sondern aus anderen Ländern, die dann schon an einem anderen Standort auf einer deutschen Schule waren. Also wir sind jetzt nicht super international, das kann man jetzt noch nicht unterschreiben, aber wir sind definitiv eine Begegnungsschule, die eben verschiedene Kulturen vereint, das schon.
Okay, und wenn du jetzt mal so, also ich meine, ich denke jetzt mal so an die Leute, die bei uns vor allen Dingen reinhören, die ja sich vielleicht auch potenziell dafür interessieren, das mal irgendwann zu machen. Kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, wie es dir so in den ersten Monaten ergangen ist an der Schule, was so für dich so deine ersten Eindrücke waren, auch so zum Kontrast zu dem, was du halt vorher in Deutschland erlebt hast an Schulen?
Also für mich war es erstmal nicht leicht, weil ich ja, wie vorhin erwähnt, zu Pandemiezeiten kam und dann gleichzeitig gab es da so ein Hybridsystem, wo wir dann die Hälfte der Kinder zu Hause hatten, die Hälfte in der Schule, man hatte nie alle zusammen. Ja. Im Lehrerzimmer hat man sich eigentlich gar nicht aufgehalten, weil man ja noch mit Maske Abstand halten musste und Argentinien war ein Land, das extrem eingeschränkt war. Also da hatten sie auch enorm Angst. Das heißt, es hatte auch keiner so wirklich Interesse, jetzt noch jemanden Neues kennenzulernen, was verständlich ist in dem Moment, weil man es ja nicht einschätzen konnte. Und das war nicht so dieses, wie man sich das vorstellt, man hängt jetzt den Steckbrief ins Lehrerzimmer aus und bringt irgendwie Kuchen mit und teilt und nimmt diese ersten Momente so wahr.
Ein schöner Einstand.
Das gab es leider nicht.
Ja.
Und ich war definitiv am Anfang überfordert. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre weniger gewesen, wenn das zu normalen Umständen gewesen wäre. Aber ich habe immer noch so einen Moment irgendwie im Kopf, wo ich dran denken muss, wenn man so auf den Schulgängen läuft und neue Leute kennenlernen möchte, dann fragt man natürlich, wie es einem geht und versucht, ins Gespräch zu kommen. Und in Argentinien ist es ähnlich, das musste ich erst lernen, wie in den USA, dass man sehr schnell fragt, ¿cómo estás? Also, wie geht es dir? So, how are you? Und die Leute arbeiten, beziehungsweise antworten, super oberflächlich einfach nur I'm fine, in dem Fall dann estoy bien oder bien, yeah, und laufen einfach weiter. Und ich bin immer stehen geblieben, habe den Kontakt gesucht und das habe ich dann sehr schnell festgestellt, dass das so ein bisschen awkward war. Also es war nicht das, was sie wollten. Und ja, deswegen, es war nicht so leicht am Anfang. Und dann zum Glück, als die ganze Öffnung passiert ist nach der Pandemie, habe ich sehr schnell gemerkt, wie schön und wie mich diese Kultur irgendwie auch inspiriert, auch im Lehrerkollegium, ganz besonders.
Das ist halt total spannend, ne? Also wenn man dann doch irgendwie so kulturelle Geflogenheiten irgendwie erstmal so vorannimmt, ne? Also ich meine, bei uns würde man jetzt in einen kurzen Smalltalk wenigstens gehen. Vielleicht fragen wir, wie das Wochenende war, irgendwas, ne? Aber okay,
zur Höflichkeitshalber.
Ja. Ah, das ist aber auch total, ich kann mir selber vorstellen, also ich glaube, für mich wäre das total schwer, das nicht persönlich zu nehmen in dem Moment und sich wirklich zu denken, okay, das, ja, deine Umstände in dem Fall ja auch wirklich extrem.
Am Anfang war es nicht leicht und dann, man muss aber natürlich auch selber, man kommt ja als Person an, die neu ist und die anderen haben jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, dich sofort kennenzulernen und so, und da musst du schon den Schritt gehen. Also es ist definitiv, hängt schon auch an dir, und ich bin jetzt nicht die extrovertierteste Person, die es auf der Welt gibt, da, das war nicht leicht, und gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, wie herzlich die Personen dann aber auch antworten. Also natürlich gibt es diese oberflächlichen Situationen, und dann, wenn du aber einmal im Gespräch bist, sind sie eben unglaublich herzlich, und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das gar kein Problem ist und im Gegenteil, dass sie total offen sind, ja.
Ja, ich glaube, das ist halt leider auch, also ich merke das zumindest, wenn ich so unsere Referendarinnen beobachte, und für mich war das auch so, ne, dieses selbst den Kontakt suchen ist halt einfach eine Hürde, die man nehmen muss, gerade wenn man selber auch eher schüchterner ist. Oder ich sag mal, ich bin zum Beispiel auch so ein Typ, eher so, ich komme in den Raum, analysiere erstmal alles, bis ich das Gefühl habe, okay, so kann ich mich hier drin bewegen, hier ist es entspannt, ne? Und ich glaube, das muss man halt im Ausland nochmal berücksichtigen, einfach auch vor diesem Hintergrund andere kulturelle Gepflogenheiten, ne? Und Höflichkeiten auch vielleicht. Aber es ist total spannend, wie sich das dann so entwickelt hat, und wie war das für dich mit den SchülerInnen einfach? Also ich meine, man trifft ja dann praktisch auf allerhand verschiedene Typen. Haben die dich sofort so wahrgenommen als Mensch, eine von uns hier, oder waren die total neugierig über deinen Weg, und wie waren die drauf?
Ach, die sind super neugierig und gleichzeitig super herzlich. Also gerade natürlich auch in der Grundschule ist es enorm, wie viel Körperkontakt da gesucht wurde. Man durfte natürlich sehr wenig zurückgeben. In Deutschland kennt man das auch, dass man da sehr verhalten ist. Und hier in Argentinien ist der Körperkontakt definitiv präsenter, was ich auch erstmal lernen musste. Es war schon so eine Hemmung, die ich definitiv hatte und bis heute auch immer die Grenzen einhalte, weil ich es einfach anders gelernt habe. Und für mich, das kulturell einfach, das war wirklich so ein Schock. Und gleichzeitig war es natürlich auch wieder zu Pandemiezeiten, also auch die Kinder mussten damit irgendwie umgehen und das Ganze lernen. Also es war definitiv eine besondere Situation. Alles in allem muss ich aber sagen, dass die total herzlich waren, neugierig, und auch die älteren SchülerInnen, die ich ja dann auch sehr bald unterrichten durfte, immer offen und doch ganz, ganz, ganz lieb. Lauter, das schon. Sie sind definitiv, das ist so eine Sache, die man auch immer wieder unter den deutschen Kolleginnen dann hört, wie laut das Ganze hier doch oft ist. Also, daran muss man sich gewöhnen, an die Lautstärke.
Ja, das kenne ich aus brasilianischen Tönen auch, weil da habe ich auch Bekannte, da würde ich auch sagen, es ist einfach belebter, würde ich sagen. Ne?
Ja, es ist definitiv belebter und gleichzeitig total herzlich und schön, ja.
Ja, aber so stelle ich mir das vor. Und ich, aber eine so aus persönlicher Interesse Frage, die ich da immer spannend finde, ist, du bist ja praktisch, du hast es ja studiert, die Sprache, du hast gesagt, du bist sehr lange ja schon auch mit deinem jetzt Mann mittlerweile ja auch zusammen irgendwie gewesen. Das heißt, du bist ja sprachlich total geübt, aber jetzt triffst du auf Grundschüler, die ja grammatikalisch, fachlich und so mit Spanisch manchmal ganz unterschiedlich sind. War das für dich eine große Herausforderung, sprachlich in der Schule dort anzukommen, oder aufgrund dieser Deutschsache gar nicht?
Nee, weil ich ja letztendlich auch als Deutschlehrkraft angestellt wurde und dementsprechend eigentlich auch nur im Deutschen war. Mhm. Natürlich haben sie dann versucht herauszufinden, ob ich nicht auch Spanisch spreche, und hab's erstmal so, nee, tue ich nicht. Wobei ich das dann schwierig fand, weil es ja irgendwie auch zu meiner Identität gehört. Ja. Also die mittlerweile wissen sie auch, ja, ich habe ein Kind, das zweisprachig aufwächst. Mein Mann ist Argentinier. Also die SchülerInnen kennen einen ja dann irgendwann. Und dann finde ich es schwierig, sie da dementsprechend anzulügen, und finde es dann ganz gut, dass man beide Sprachen eben nutzt. Also das ist wirklich etwas, was ich über die Jahre jetzt auch gelernt habe, das gar nicht zu verstecken, sondern aber halt eben als Deutschlehrkraft dort zu sein. Ich bringe ihnen ja Deutsch bei.
Okay, ich würde mal gerne da in unsere Rubrik eingehen, weil die hier, finde ich, ganz gut passt. Unsere Rubrik ist ja wieder was gelernt und ich meine, wie gesagt, du hast natürlich irgendwie das Schulsystem hier wirklich in seiner extremsten Phase kennengelernt, ja, hybrider Unterricht oder halt, ne, so ein, ja, ich sag mal, sozial sehr schwierigen Unterricht einfach zum Ausleben, ne, auch, also, das muss man halt leider sagen, aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, hast du ja wahrscheinlich auch über Hörensagen, Erfahrung, Studium einfach viel mitbekommen, wie es hier läuft, die eigene Schulerfahrung kennt man ja selber auch noch.
Wobei in Deutschland war ich gar nicht in der Pandemie. In Deutschland habe ich das Ref im Normalunterricht zum Glück abschließen können.
Das war
noch 2019.
Genau, und ich meine, wir selber kennen ja auch unsere Schulzeit. Also wir haben ja, also das Schulsystem hat sich ja nicht so stark umgekrempelt in den letzten Jahren, auch wenn da viel passiert. Aber wenn du jetzt so beide Systeme miteinander vergleichen würdest, du hast ja selber schon gesagt, das ist halt teilweise mehr privatisiert, das sind teilweise auch eben, wenn man jetzt an euren Campus denkt, einfach ganz andere Strukturen, wie da viele Kinder von verschiedenen Altersgruppen da zusammenkommen. Was würdest du sagen, sind für dich so größere Unterschiede oder wo siehst du auch Parallelen so zwischen unseren Systemen irgendwie in der Schule?
Dadurch, dass ich jetzt an der deutschen Auslandsschule bin, kann ich es natürlich nur aus dem Blick sehen, wobei ich in der Familie auch Personen habe, in einer argentinischen Familie, die in der Schule sind und kriegst da zum Glück so ein bisschen mit. Das argentinische Schulsystem ist im Prinzip ähnlich wie so ein Gesamtschulsystem. Das heißt ja auch in jedem Bundesland ein bisschen anders. Aber bei uns ist es auch so, dass die Grundschulen nicht nach der 4. Klasse beendet sind, sondern hier ist es entweder nach der 6. oder nach der 7. sogar erst.
Okay.
Und genau. Und dann geht es weiter in die Sekundarstufe und da wird nicht unterschieden nach Niveaus, sondern bleiben alle zusammen. Und
grundsätzlich
das ist
nicht. Also sowas wie nach Gymnasium ausgesiebt werden etc., sowas gibt es nicht.
Nee. Okay. Gibt es nicht. Man kann dann bestimmte Zweige wählen oder bestimmte Schulen anpeilen. Also ich habe auch Kontakt zu Dorfschulen, weil wir ja auch immer mal wieder auf dem Land sind.
Ja.
Und da kriege ich das dann schon mit, dass die Kinder, die dort auf dem Dorf sind, wählen dann vielleicht die technische Schule und gehen dann schon eher in Richtung Ingenieurwesen oder sowas für später mal. Ne? Aber das können sie schon wählen, dass sie da so einen bestimmten Zweig haben. Mhm. Aber es wird jetzt da nicht nach Niveau unterschieden. Und genau, das ist so der größte Unterschied, weiß ich nicht, weil es in Deutschland je nach Bundesland ähnlich läuft, aber bei uns definitiv so durchgeführt wird. Und jetzt gerade so bei uns an der Schule würde ich behaupten, dass es natürlich ist so, dass unsere Schule sich stark ans deutsche System anlehnt, weil wir natürlich eine deutsche Auslandsschule sind.
Ja,
okay. Wir müssen auch die Lehrpläne befolgen, also wir sind verpflichtet und müssen
die
das beides
Rahmenlehrpläne
verfolgen.
Sind für euch, okay.
Genau.
Ja.
Aber also wir müssen die Deutschen und die Argentinischen verfolgen. Und das ist gar nicht so einfach, da immer eine Schnittstelle zu finden.
Oh, okay.
Das ist ganz spannend. Die Kinder bei uns haben ab der Grundschule wieder einen Vormittag auf Deutschunterricht und dann den Nachmittag zum Beispiel auf Spanisch oder umgekehrt, je nach Altersstufe. Und im Kindergarten werden sie komplett immersiv unterrichtet. Das heißt, da haben sie im Prinzip ihre Spielgruppe nur auf Deutsch mit ein bisschen Spanisch. Aber da wird wirklich versucht schon so richtig ins Deutsche reinzukommen. Genau, das ist bei uns, was bei uns an der Schule unterrichtet wird. Und der größte Unterschied, schwierig, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, sehr angelehnt ans deutsche System unterrichte. Aber ich würde schon behaupten, der größte Unterschied ist einfach diese Kluft zwischen den Privatschulen und den staatlichen Schulen hier in Argentinien.
Aber ich finde es schon, also ich sag mal, das ist ja letzten Endes das, was die Leute auch interessiert, die ja jetzt vielleicht deinen Weg in andere Richtungen gehen würden, wie es ist, dann an so eine Schule zu kommen, an so einen Schultyp, ne? Also die große Frage, die sich ja für mich immer gestellt hat, kann ich mit dem, was ich hier gelernt habe, dort gut zurechtkommen? Und ich würde jetzt von dem, was du gesagt hast, in deinem Fall zumindest sagen, ja. Weitestgehend.
Ja, auf jeden Fall.
Ist man hier aufgehoben.
Man ist ja auch, man wird ja gesucht. Also wir suchen natürlich Lehrkräfte, die aus Deutschland kommen und schaffen natürlich so ein Arbeitsumfeld, was eben auf die Lehrkräfte passt, dann hoffentlich. Und die größte Frage, die Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, muss ich denn Spanisch können, wenn ich hierher komme? Das ist immer so die Hauptfrage, die erste, die kommt. Und ich sagt da immer Jein. Also ich finde, man muss bereit sein, die Sprache zu lernen, das auf jeden Fall. Und gerade bei uns im Lehrerzimmer wird halt einfach auch viel auf Spanisch gesprochen. Und die Lehrkräfte, die nur Deutsch unterrichten, die sind total im Deutschen drin und unterhalten sich dann auch mit dir auf Deutsch und versuchen, dich reinzunehmen. Aber es gibt auch Lehrkräfte, die halt nur diesen Turnus, heißt es, nur diesen Nachmittagsunterricht zum Beispiel, dann auf Spanisch unterrichten und können halt gar kein Deutsch. Und mit denen möchte man ja auch irgendwie in Kontakt treten. Also sonst wird es schwierig. Und deswegen, ja, man muss bereit sein, die Sprache zu lernen, um auch dann in die Kultur einzutreten. Und gerade ist das ja auch so eine Geste, dass man offen ist der Kultur gegenüber.
Ja, das stimmt. Das ist ja hier auch immer gerne ein beliebtes Thema. Ja, aber das ist ja, okay, das heißt, ja, dann würde ich halt sagen, insofern ist man da halt, was das angeht, gut gewappnet. Ich finde es super spannend, dass ihr euch wirklich da auch an beiden Rahmenlehrplänen, also sowohl für den deutschen als auch dem argentinischen, orientieren müsst. Das klingt für mich ehrlicherweise nach einer ziemlich großen Herausforderung,
Ist es auch,
weil wir schon maximal
definitiv, ja.
überfordert sind, hier diesen Rahmenlehrplan zu schaffen. Also, aber es geht ja wahrscheinlich am Ende darum, die haben wahrscheinlich, ich schätze ich mal, ich kenne es nur aus dem Französischen, am Ende einen gleichwertigen Abschluss in beiden Ländern, schätze ich mal. Also bei uns gibt es ja das Baccalauréat für die Franzosen, die ja dann deutsches und ein französisches Abitur haben am Ende.
Bei uns ist es also unsere Schule hat die Besonderheit, dass die SchülerInnen mit einem deutschen Abitur rausgehen können. Das ist das deutsche internationale Abitur, DIA heißt das abgekürzt. Sie können, sie müssen nicht. Also sie werden, entscheiden sich dann das schon, da müssen sie für entscheiden, nach der 9. Klasse, ob sie dann schon in der 10. Klasse in den Abiturzweig einsteigen. Oder eben nicht. Und wenn sie das nicht machen, dann kommen sie mit dem argentinischen Abitur raus. Haben aber die Möglichkeit, dann das DSD2 abzulegen. Das ist eine Deutschprüfung, mit der sie rein theoretisch an deutschen Unis mit ihrem Abschluss auch studieren können. Das ist ja das Ziel, weshalb viele Familien bei uns an der Schule sind, weil sie eben dann später mal die Option haben möchten, ins Ausland zu gehen und gerade natürlich am liebsten auch nach Deutschland, um dort zu studieren oder sich weiterzubilden. Das ist auch eine Besonderheit unserer Schule, weil andere deutsche Schulen haben das nicht, sondern bieten dann das IB an, das ist das internationale Abitur, was auch wieder in ganz vielen Ländern bekannt ist. Also da kann man, wenn man sich umschaut, ich glaube in Dubai gibt es Schulen für das IB, es gibt überall Schulen fürs IB. Jeder hat da seine Möglichkeit dann, ja, oder jede Schule gibt da eben oder bietet unterschiedliche Abschlüsse an, sagen wir es so.
Das klingt schon wieder was nach, wo man sich wirklich strukturell erstmal einfinden muss, um zu verstehen, wie da
Ist
die Zusammenhänge
kompliziert,
sind.
also ist es.
So
Ja,
klingt es auf jeden
genau.
Fall. Aber eine Sache hätte ich noch, die ich spannend finde zu der Rubrik, weil das eben bei euch auch, finde ich, so interessant ist, dass wirklich so viele Altersgruppen zusammenkommen und dass ihr auch selber keine äußere Differenzierung in dem Sinne macht, zum Beispiel durch die Schultypen. Hast du das Gefühl, es ist irgendwie zuträglich so vor so einem Hintergrund, vor so einem inklusiven Gedanken? Also, oder wäre es manchmal doch leichter, wenn es ein bisschen separiert wäre, so ein bisschen voneinander.
Ganz ehrlich, ich habe durch dieses Schulsystem unglaublich viel gelernt und will es nicht missen. Ich bin aber in der Position, dass ich immer sage, ich muss mich selber noch weiterbilden, was das Ganze angeht. Also ich lerne stetig und ständig dazu und versuche meinen Unterricht da ganz stark zu öffnen. Davon bin ich weggekommen. Also von dem ursprünglich musste ich wegkommen. Nach dem Ref hat man einfach ein anderes Denken gehabt und hat diesen Dreischnitt schnell gelernt. Und das war alles sehr durchstrukturiert und durchgeplant. Und ich bin mir sicher, dass ich das auch in Deutschland hätte lernen müssen, weil im normalen Schulalltag, den du hast mit den vollen Stunden und dem vollen Stundenpensum, schaffst du das nicht, so zu arbeiten, mit dem Ref gearbeitet hast. Aber hier kam ich sehr schnell oder wurde ich sehr schnell da reingeworfen und musste dann sehr schnell differenzieren. Und ja, mittlerweile läuft mein Unterricht ganz anders ab, als es im REF der Fall war. Und ich finde es super spannend und bilde mich da gern immer wieder weiter und fort. Und ja, sehe da definitiv große Chancen und gar nicht mal die Gefahren.
Schöner Abschluss, muss ich ja aus sonderpädagogischer Sicht sagen, was ja noch mein Fach mit ist. Und ja, danke
Ja.
dir für den Teil zur Rubrik. Wieder was
Gerne.
gelernt. Abschließend so ein bisschen für die Folge. Ich meine, das ist ja auch das, was ich mir erhoffen würde, so finde ich, auch gerade im Hinblick auf dein Profil, wo ja man sich noch viel, viel mehr Infos holen kann und wo ich auch in unseren Shownotes verlinken werde, damit die Leute einfach auch darauf zugreifen können und auch vielleicht nochmal auf die ganzen, sage ich mal, Anlaufstellen, die du heute genannt hast, weil das ja doch relativ viel sein kann. Wenn du jetzt so deine interessierten Lehrkräfte auf dein Profil so im Blick hast und das, was du jetzt schon in den Jahren erlebt hast, für so einen Starter, was würdest du sagen, sind so deine goldenen Tipps oder, sage ich mal so, fürs Mindset auch, wenn man das machen will, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also erstmal keine Angst haben, mutig sein und sich wirklich einarbeiten in das Ganze, weil man denkt natürlich, okay, das ist alles ein bisschen ja, romantisiert, so dieser Weg ins Ausland. Man sieht das natürlich auf Instagram, das ist alles schön und sehr viel rosig, was da so dargestellt wird. Und gleichzeitig kommt da ganz schön viel bürokratische Arbeit auf dich zu. Das darf man nicht vergessen. Man muss ganz viel Papiere machen, bevor man auswandert. Man muss sich frühzeitig bewerben, also vergesst das nicht, habt das im Blick, wenn ihr das machen wollt, dass ihr euch da frühzeitig einlest. Wenn ihr im Ref seid, vielleicht auch jetzt während des Refs schon. Ich weiß, das ist immer sehr viel und man kann sich das noch gar nicht vorstellen, aber es ist nie zu spät, das auch. Und ich glaube, ja, dass man sich selber da gar nicht mal so einschränkt. Natürlich war das bei mir eingeschränkter, weil ich eben meinen Partner hatte. Aber ich habe das Gefühl, und ich glaube, an jeder oder mit jeder Auslandserfahrung wächst man. Und das ist ja definitiv das, was ich einem mitgeben würde. Keine Angst haben und gleichzeitig sich der Hürden, die auf einen zukommen, bewusst sein. Es kann mal holprig werden und nicht so leicht. Und gleichzeitig wird man ungemein wachsen, das auf jeden Fall.
Das wird ja nicht umsonst gerne als Abenteuer bezeichnet, wenn man dann doch mal sowas startet.
Abenteuer-Ausland.
Genau. Ja, was würdest du selber abschließend dazu sagen? Was ist der größte Gewinn in deiner Tätigkeit, seit du im Ausland bist? Was war für dich sozusagen das, wo du gesagt hast, ja, das hat mich als Mensch sehr weit gebracht oder viel weiter gebracht wieder?
Es ist nicht nur auf eine Sache zu beschränken. Ich würde das ja sowohl beruflich, für mich habe ich mich unglaublich weiterbilden können, weil natürlich sind wir ans deutsche Schulwesen angelehnt, haben aber gleichzeitig auch eine gewisse Flexibilität hier im Land und ich durfte extrem wachsen. Ich habe ganz viel dazugelernt, habe viel koordinativ übernommen, was ja irgendwie dann auch doch meine Stärke ist. Ich wollte früher auch mal Management studieren dann zwischenzeitlich, also okay. Und durfte da jetzt ganz viel in der Schule übernehmen, was mir echt viel Freude bereitet und wo ich richtig Lust habe, auch noch mehr zu entwickeln. Dann persönlich habe ich unglaublich viel lernen dürfen von all den Personen, die mir hier begegnet sind. Und das sind ja wirklich Personen eben aus Argentinien mehrheitlich, aber dann auch Personen, die kommen und gehen aus Deutschland, wieder zurückgehen. Und ja, so diese Dynamik fand ich super spannend. Und dieses interkulturelle Lernen, also immer offen zu bleiben, die Toleranzfähigkeit auszubauen gegenüber bestimmten Dingen, die man ja einfach so nicht kennt aus seiner eigenen Kultur. Und gleichzeitig irgendwie so auch dieses Verständnis, ne, das so ganz tief gehen kann, das ist ja, war definitiv bereichernd. Da habe ich ganz viel lernen dürfen. Und natürlich privat war es für mich der richtige Schritt und ich konnte mir hier meine Familie aufbauen und wir konnten den Schritt weitergehen.
Danke dir fürs Teilen. Also all das findet ihr auf jeden Fall in dem wundervollen Profil auch von Eva, wo du ja noch viel, viel mehr berichtest und auch aus deinem Schulalltag zeigst und auch generell aus deinem Alltag zeigst. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade bei unserem doch sehr kleinen Zeitunterschied, wie ich wieder lernen musste, so typisches Globus-Denken. Aber es sind ja am Ende doch nur 4 Stunden. Ja, und,
genau, gerade nur 4.
Ja, schön, dass es auf jeden Fall geklappt hat. Wir haben hier immer so ein ganz blödes, eigentlich gar nicht mehr mittlerweile Ritual, weil Vanessa und ich haben das so ein bisschen durchbrochen. Wir kriegen es ja immer gar nicht hin, uns wirklich vernünftig zu verabschieden, weil wir es immer so oll finden, einfach nur Tschüss zu sagen. Gibt es in Argentinien oder in deinem Unterricht sowas wie ein Ritual oder eine, weiß ich nicht, Floskel, wie man sich Tschüss sagt? Oder ist es auch so, gibt es auch so unangenehm peinliche Dinge wie im Deutschen hier sowas bis Denver oder sowas?
Nee, man sagt schon so dieses hasta luego, bis bald. Also so diese typischen argentinischen Floskeln sind auch im Unterricht vertreten auf jeden Fall. Und ich würde eher dann sogar noch mit einer virtuellen Umarmung abschließen, weil sie doch, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, dann auch auf den Körperkontakt suchen und einfach unglaublich herzlich sind. Also das ist ein un abrazo gigante oder sowas, das kommt schon ganz oft.
Das klingt, also virtuelle Umarmung, finde ich, ist doch mal ein schöner Satz. Dann eine virtuelle Umarmung an alle und vielen Dank, dass du dabei warst.
Draußen. Sehr gerne.
Dann tschüss.
Tschüss.